Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Anke Schäfer, schön, dass Sie uns zuhören. Bei einer offenbar nicht angemeldeten Demonstration vor dem Reichstagsgebäude ist gestern in Berlin ein Kamerateam der ARD angegriffen worden. Und so einen Angriff auf Journalisten hat es in dieser Woche schon gegeben. Was sind da die Hintergründe? Das hören wir gleich. Bei einem Protest vor dem Reichstag in Berlin gegen die Corona-Beschränkungen ist ein Kamerateam der ARD angegriffen worden. Und das war gestern innerhalb von nur einer Woche der zweite Angriff auf ein Kamerateam schon. Es wurden nämlich mehrere Mitglieder eines Teams der Heute-Show am 1. Mai so verprügelt, dass sie kurz ins Krankenhaus zumindest eingeliefert werden mussten. Über Gewalt gegen die Medienvertreter in Deutschland und das, was sich da im Hintergrund abspielt, möchte ich jetzt sprechen mit dem Medienjournalisten Daniel Buß. Hallo, Herr Buß.
Hallo.
Zum aktuellen Fall. Was ist bekannt? Gestern vor dem Reichstag. Was wissen wir?
Also das war eine Demonstration, wie es sie vielfach in Deutschland inzwischen gibt, gegen vermeintliche Grundrechtseinschränkungen während der Pandemie vor dem Berliner Reichstag in dem Fall. Aus der Menge, da trat plötzlich ein Mann hervor, der direkt auf einen Kameramann des ARD-Hauptstadtstudios eingetreten hat. Das war ganz offensichtlich, da gibt es auch Videos von im Netz, eine bewusste Aktion, kein Versehen und auch keine Abwehr, weil er sich vielleicht durch eine Menschenmenge bedrängt gefühlt hat. Die Polizei war mit einem großen aufgebaut vor Ort. Wie im Lehrbuch ist sie in die Menschenmenge rein, sofort, hat den Täter eingekesselt und abgeführt. Der ist inzwischen wieder auf freiem Fuß, wie man in den Agenturen erfahren kann. Es ging darum, seine Identität festzustellen. Jetzt ist die Staatsanwaltschaft dran. Schwer verletzt wurde bei dieser Aktion, anders als beim Team der Heute-Show, allerdings niemand.
Und was steckt hinter diesen Angriffen? Kann man das sagen?
Also bei all diesen Vorgängen spielt auch die Alternative oder besser meist auch die Verschwörungsszene eine Rolle. Gestern zum Beispiel die Demonstration, die wurde losgetreten von dem Koch Attila Hildmann, der neben Tipps für vegane Küche inzwischen auch wirre Theorien zum Coronavirus verbreitet und mit anderen im Netz zum Widerstand aufruft. Und dann landet man auch sehr schnell immer bei Ken Jebsen, dem ehemaligen RBB-Moderator, der mit Ken FM eine alternative Medienmarke aufgebaut hat, die auch oft in die Verschwörung abrutscht.
Und da wird zur Gewalt aufgerufen?
Also von Figuren wie Ken Jebsen direkt in aller Regel nicht, aber es wird da schon sehr offensichtlich eine Stimmung generiert, statt zu bremsen. Das macht Ken Jebsen selbst. Teils sind die Kommentarspalten unter seinen Veröffentlichungen, aber auch das Forum dafür. Und das funktioniert natürlich mit den großen, teils gigantischen Reichweiten, die diese alternative Medienszene inzwischen aufgebaut hat. Ken Jebsen spielt schlicht mit denselben Reizen und Reflexen, wie das beispielsweise auch RT Deutsch macht. Er berichtet und spricht an, worüber die Medien, wie er selbst immer wieder gerne sagt, dann schweigen. Er beteiligt sich zum Beispiel gerade auch an den Verschwörungen um Bill Gates, den Microsoft-Gründer, der seit Jahren sein Vermögen investiert, um weltweit Seuchen zu bekämpfen. Hören wir mal kurz rein.
Bill und Melinda Gates, die sogenannte Gates Foundation. Diese beiden Menschen haben sich über die WHO in die Weltdemokratien hineingehackt und bestimmen aktuell das, was man Normalität nennt. Das, die neue Normalität, die sie im Moment spüren, dass sie mit einer Gesichtsmaske herumlaufen müssen, dass man sich nicht dafür interessiert, was sie davon halten, dass sie mit einer Notstandsregierung leben müssen. Das ist alles das Ergebnis von Bill und Melinda Gates.
Also das ist schon, kann man sagen, krudes Zeug. Übrigens allein auf YouTube dieses Video auch nur knapp 3 Millionen Mal abgerufen. Da sieht man die Reichweite. Und jetzt gab es das auch gerade wieder. Von Medien verschwiegen, twittert er und verlinkt den Livestream zur Demo vor dem Reichstag, also seinen Livestream. Dabei war das ja gerade breit in den Medien, aber eben mit dem Fokus auf die Gewalt, der dort auf die Kollegen eingeschlagen hat. Dazu twittert Jebsen wiederum, das sei eine Einzelaktion gegen das ARD-Team. Das sei überflüssig gewesen. Nun kursiere weit verbreitet der Terminus Angriff auf ein ARD-Team, das müsse jeder für sich definieren. Da versucht man also schon so ein bisschen auch eine Art Deutungshoheit zu gewinnen.
Spielt er das also runter?
Ja, absolut, würde ich schon sagen, zumal der Großteil der Demonstranten sich erkennbar mit dem Angriff solidarisierte. Hören wir mal kurz rein in ein Video, das der Kollege Felix Husemann vor Ort gedreht und ins Netz gestellt hat.
Was ist los? Was ist los? Was ist los?
Also lasst ihn raus, diese Skandieren. Die Demonstranten finden also offensichtlich nicht, dass der Tritt gegen das Kamerateam eine Festnahme rechtfertigt. Ich finde, das sagt schon etwas aus über die Szene, um die es da geht.
Ja, in der Tat. Und beim Angriff auf die Heute-Show?
Da muss man sagen, da sind noch immer nicht die Hintergründe völlig klar. Mir stellen sich hier auch persönlich noch einige Fragen. Warum hatte das Team der Heute-Show 3 Personenschützer dabei? Was wusste oder ahnte man im Voraus oder welche Erfahrungen hatte man schon gemacht, die vielleicht gar nicht so bekannt geworden sind? Klar ist aber, in diesem ganzen alternativen Umfeld gelten klassische, vor allem öffentlich-rechtliche Medien als Feindbild. Ken Jebsen hat zum Beispiel auf seinen Kanälen einen Kommentar verteilt, in dem sich am 30. April, also einen Tag vor der Attacke auf das Heute-Show-Team, diese Passage findet, hier als Tondatei verbreitet von KenFM.
Diese Woche werden Freitag und Samstag Demonstrationen in Berlin stattfinden. Die Heute-Show vom ZDF wird extra ein Kamerateam hinschicken. Ich konnte durch Zufall in Erfahrung bringen, man möchte gezielt Verpeilte und Verstrahlte rauspicken, um sie für das durstende ZDF-Publikum vorzuführen. Lächerlich machen. Wir lernen, wer auf die Straße geht, gilt in den öffentlich-rechtlichen Medien und bei entsprechenden Endkonsumenten entweder als Verschwörungstheoretiker, Verpeilter oder Nazi oder alles drei in individueller Mischung. Widerstand. Der Widerstand muss wachsen. Jetzt.
Ja, da hört man, glaube ich, auch ganz gut, dass über diese Alternativmedien die Verschwörungsszene Feindbilder kreiert werden und schon auch eine Stimmung generiert wird, in der es heißt, dann zugreifen.
Und da lässt sich dann klar sagen, das ist von rechts motiviert.
Also für mich persönlich sind die aktuellen Bewegungen eher sehr diffus. Es gibt aber durchaus Anhaltspunkte bei den Demos. Gestern zum Beispiel in Cottbus wurde das Foto, wie das Foto eines Kollegen zeigt, da wurde ein Davidstern hochgehalten mit der Aufschrift "nicht geimpft". Man verhöhnt damit ja letztlich die Opfer des Nationalsozialismus. Und direkt daneben ist eine Grafik zu sehen gewesen mit den Logos von ARD und ZDF und der Aufschrift "bitte waschen Sie Ihre Hände, Ihr Gehirn waschen wir". Und dann lohnt sich zur Einordnung, glaube ich, auch immer ein Blick in die Statistik. Das Europäische Zentrum für Presse- und Meinungsfreiheit in Leipzig hat sich Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten über die Jahre angesehen. Seit 2015 habe sich dabei sowohl das Feld der Betroffenen als auch die Täterkreise erweitert. Inzwischen trage eine breite, heterogene Masse die Pressefreiheit und toleriere und bejubele Gewalt gegen Presseleute. Das Zentrum zur Folge gab es von 2015 bis März dieses Jahres bisher 119 gewaltsame Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten in Deutschland. Der gestrige ist noch gar nicht mit drin. Von diesen 119 Erfassten seien 77% der Vorfälle aus dem rechten Lager gekommen, nur 9% von linken Tätern. Die anderen seien nicht klar zuzuordnen. Ich finde auch, das zeigt schon eine sehr klare Tendenz.
Ja, wo man tatsächlich auch ganz genau hingucken muss. Das haben Sie getan. Vielen Dank dafür, Medienjournalist Daniel Buß. Danke Ihnen. Wir gucken jetzt mal ein bisschen Netflix. Da läuft nämlich seit gestern eine neue Doku über Michelle Obama. Die Doku heißt Becoming und das war ja auch der Titel von ihren Memoiren, die Ende 2018 erschienen sind. Diese Dokumentation zeigt Szenen aus der 34-Städte-Tour, die Michelle Obama mit dem Buch nach dem Erscheinen gemacht hat, wo sie zum Teil vor Stadien mit Abertausenden von Zuschauern aufgetreten ist, über ihr Buch gesprochen hat, über ihr Leben, über die Erfahrungen im Weißen Haus. Diese Produktion ist produziert worden von der Obama-eigenen Produktionsfirma Higher Ground Productions. Die wiederum hat einen Deal mit Netflix. Wenig erstaunlich also, dass wir es hier nicht unbedingt mit einer kritischen, hintergründigen Dokumentation zu tun haben, sondern eher mit einem Promo- oder Imagefilm. Hier im Studio jetzt unsere Kritikerin Catherine Newmark. Ist das so? Ist das eher ein Promo-Film und gar nicht also ein wirklich ernstzunehmender Dokumentarfilm?
Ja, es ist ganz eindeutig etwas, was tatsächlich eher so ein Imagefilm ist, der quasi sehr wohlwollend Michelle Obama zeigt, die einfach auch eine wahnsinnig attraktive und eindrückliche Frau ist und der quasi natürlich nicht hintergründig oder kritisch ist, aber darum geht's, glaube ich, auch gar nicht an dieser Stelle. Also ich glaube, da sind sich alle einig. Das ist eine ein selbstgemachter Promofilm oder vielleicht am ehesten so etwas wie ein Rockstar-Film. Also wenn man mit Rockstars hinter die Bühne geht und sieht, wie die so funktionieren. Und das hat ja auch ein bisschen damit zu tun, dass eben diese Buchtour inszeniert wird, die eben vor wahnsinnig vollen Stadien spielte. Und so Parallelen zum Popgeschäft, die bringt Michelle Obama selber rein oder in dieser Stelle zum Beispiel ein sehr schöner Ton von Barack Obama selbst, der das vergleicht mit Rockstars.
You know, when Jay-Z comes out during the Beyoncé concert, young B-N-R-O-C,
also, das ist also Barack Obama, der sich mit Jay-Z vergleicht und der tatsächlich eben sich bewusst ist, dass die auf dieser vollen Bühne tatsächlich als Rockstars unterwegs sind und genauso werden sie inszeniert. Und was auf diesen Ton folgt, was ganz schön ist, wenn dann Barack Obama in diesem wahnsinnig inszenierten Überraschungsauftritt auf Michelle Obamas Bühne noch ein bisschen plänkelt mit ihr und dann tatsächlich inszenieren sie sich eben auch so als ganz normales Paar.
There are a couple of things I would correct.
You don't have to do that here. It's but my book.
That's my point.
It's my book, my version of reality.
And we have to drive home together.
Also sie insistiert darauf, dass es ihre Version der Realität ist, die sie hier erzählt. Und er sagt, aber wir müssen immer noch zusammen nach Hause gehen. Also es ist einerseits, sie wird als starke Frau inszeniert und andererseits werden sie eben auch als ganz normales Paar gezeigt. Und das ist ja das, was man an den Obamas auch immer ganz gerne mochte.
Ja, das, was so sympathisch irgendwie rüberkam. Mhm. Und sollten wir diese Doku deswegen anschauen, um ein sympathisches Leben im Weißen Haus auch als Paar zu erleben?
Naja, also ich meine, es ist vielleicht schon ein bisschen nostalgisch, diese Doku. Es ist für all diejenigen, die Barack Obama und Michelle Obama vermissen. Und das sind ja viele. Das kommt am Anfang des Films auch jemand, der sagt, we miss you, we want you back. Das sagen ja ganz viele Leute. Also man hat ja gerade angesichts der späteren Entwicklungen wirklich das Gefühl, dass einem da etwas fehlt. Und zwar nicht nur politisch, sondern tatsächlich vom Stil her, der hohe Ton, dieser moralische Ton und vor allem auch immer diese Rhetorik der Hoffnung, was die beiden ja so ganz stark gemacht haben, dieses andere Amerika, was möglich ist. Und wenn man das wieder sieht, es wird einem ganz weh ums Herz, weil man ja in letzter Zeit wirklich nur sozusagen polarisierende und dysfunktionale politische Bestrebungen sieht und es ist ganz schön, sich an diese Obama-Ära einfach mal zu erinnern. Also für die Obama-Fans ist es so eine Art von Wohlfühlbad.
Verstehe. Und erfahren wir auch was wirklich Neues, biografisch etwas Neues zum Beispiel oder sonst?
Ja, also biografisch nicht so wahnsinnig. Ich meine, wer das Buch gelesen hat, sowieso nicht. Es ist geht so die biografischen Stationen durch und dann natürlich reflektiert sie auch zum Beispiel auf diese seltsame Rolle. Was ist es eigentlich, eine First Lady, also eine Frau, die quasi nur in Abhängigkeit von ihrem Mann eine Rolle hat und wie sie da versucht, auch immer wieder rauszukommen, weil sie durchaus auch als eigenständige Frau wahrgenommen werden will. Und was ich aber am interessantesten fand, was tatsächlich vielleicht so in der Phase der Präsidentschaft sehr wenig zum Tragen kam, war tatsächlich die Selbstverortung innerhalb der Black Community, weil das war ja auch rein sozusagen vom Amt nicht möglich. Und es gibt doch an einzelnen Stellen sehr interessante Reflexionen über die Schwierigkeit der Zeit im Weißen Haus und was es auch bedeutete angesichts des amerikanischen Rassismus.
It takes some energy to go high and we were exhausted from it. Because when you're the first black anything, you know? So the day I left the White House, and I write about how painful it was to sit on that stage, and that a lot of our folks didn't vote. So it was almost like a slap in the face.
Also sie erwähnt das auch immer wieder, wie anstrengend das war, als erstes schwarzes Präsidentschaftspaar im Weißen Haus zu sein. Und der letzte Teil dieses Zitats finde ich so interessant, dass sie tatsächlich die Tatsache, dass dann die Leute nicht gewählt haben in der nächsten Wahl 2016, dass diese demokratische Koalition zerbrochen ist, tatsächlich wie einen Schlag ins Gesicht empfunden hat. Also all diese Arbeit, die wir geleistet haben, dass man jetzt diese Rolle rückwärts gemacht hat. Und in dem Sinne, das sind so die politischen Aussagen, die man da am ehesten noch findet. Tatsächlich diese Enttäuschung darüber, dass dieser Aufbruch nicht weitergegangen ist.
Also das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Erfolgt aus diesen Erfahrungen was Politisches? Oder äußert sich Michelle Obama vielleicht konkret politisch?
Ja, also ganz konkret politisch nicht. Am ehesten kann man tatsächlich, es ist ja wieder Wahljahr, nicht? Und Joe Biden würde Michelle Obama mit Handkuss nehmen, wenn sie jetzt als Running Mate ihm zur Verfügung stünde. Ich glaube, nach all ihren Äußerungen steht sie da nicht zur Verfügung. Und von dem her, das Einzige, was man konkret politisch draus ziehen kann, ist, dass sie schon nochmal der schwarzen Community und allen Minderheiten und allen Frauen und allen jungen Leuten nahelegt, ihr müsst wählen. Und das andere, was dann so aber eher auf dieser vagen so Bewusstseinsebene sich abspielt, ist, dass sie versucht, Mut zu machen. Es geht ihr ganz stark darum, sich nicht als politische Figur zu begreifen, sondern als so eine Art von Mentoring-Projekt oder so eine Art von Inspirationsfigur. Es gibt auch ganz viele Szenen, wo sie mit jungen Leuten spricht und die immer wieder ermutigt, ja, die Strukturen sind, was sie sind, aber ihr müsst etwas aus euch machen. Und es geht also um so eine Art von Jugendarbeit, so eine Art von Inspiration, so eine Art von Feel-Good und Lift-Yourself-Up, also all diese so sehr amerikanischen positiven Gedanken, die man da haben muss. Und ja, das ist wunderschön und klar, das braucht es. Und Michelle Obama ist ein super Vorbild. Manchmal denkt man dann ja, aber angesichts der realen politischen Probleme in diesem Land und der wirklich strukturellen Probleme, des Gesundheitssystems, was wir jetzt gerade sehen, was total versagt, der strukturelle Rassismus, ist es dann auch sehr wenig politisch. Also weil natürlich muss sich jeder selber da an die Nase fassen, aber es gibt schon auch Dinge, die auf einer ganz, ganz anderen Ebene zu klären wären. Aber auf die Ebene, da begibt sich Michelle Obama nicht. Das heißt, sie will diese Inspirationsfigur bleiben. Sie will junge Leute beeinflussen und zum Positiven beeinflussen. Und sie will, das sagt sie auch ganz explizit, vielleicht ein bisschen Hoffnung in diese schwierige Zeit bringen.
Und deswegen, so verstehe ich Sie, empfehlen Sie uns diese Dokumentation am Ende schon.
Ich habe sie sehr gerne geschaut, aber ich mochte Michelle Obama auch immer. Wenn ich Michelle Obama nicht gemocht hätte, hätte ich sie vielleicht ungern geschaut.
Kathy Newmark, also über Becoming, die Dokumentation über Michelle Obama zu sehen auf Netflix. Danke, dass Sie hier waren und unseren Bericht und die Kritik jetzt können Sie nachhören in der DLF-Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Eine Krankenschwester mit Mundschutz schwebt in der Luft, gehalten von einem kleinen Jungen. Vor ihm steht ein Papierkorb, in den er Superman- und Spider-Man-Figuren entsorgt hat. Das neueste Werk von Banksy schmückt ein britisches Krankenhaus in Southampton. Das große Künstlerphantom hinterließ noch einen Zettel, meldet die BBC. Danke für alles, was Sie tun. Ich hoffe, dies erhält den Ort ein wenig, auch wenn es nur schwarz und weiß ist. Er soll Entscheidungen auch von Mark Zuckerberg kippen können, der Aufsichtsrat von Facebook, dessen Mitglieder nun namentlich bekannt sind. Im Kontrollgremium des Internetgiganten sitzen unter anderem die ehemalige dänische Premierministerin Helle Thorning-Schmidt, der ehemalige Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Ondras Sajo, die jemenitische Friedensnobelpreisträgerin Tawakkul Karman und der ehemalige Chefredakteur des britischen Guardian, Alan Rusbridger. Der Aufsichtsrat soll nach vehementer Kritik am Umgang mit den Inhalten von Facebook vor allem beurteilen, welche politischen Botschaften mit Unterstützung der Social-Media-Plattform um die Welt gehen. Die Intendantin der Ruhr-Triennale ist verwirrt. Der Aufsichtsrat des Theater- und Kulturfestivals in Nordrhein-Westfalen hat die diesjährige Ausgabe Ende April abgesagt. Nun erlaubt die Landesregierung den Theatern in NRW ab dem 30. Mai wieder zu öffnen. Gegenüber Deutschlandfunk Kultur sagte Stefanie Karp:
Ich finde, jetzt ist es richtig schwer zu begründen, warum nun ausgerechnet die Ruhr-Triennale mit ihren riesigen Hallen jetzt schon abgesagt ist. Dann finde ich, haben wir eine neue Situation und ich würde dann das auch gerne noch einmal neu diskutieren.
Die Ruhr-Triennale sollte am 14. August beginnen. Im vergangenen Jahr hat das internationale Pen-Zentrum 212 Übergriffe auf Schriftsteller, Journalistinnen und Verleger gezählt. Zwei Autoren wurden in Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet, die anderen durch Gefängnisstrafen und Gewalt schikaniert. 18 Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die zu Haftstrafen verurteilt oder gegen die Verfahren eingeleitet wurden, kamen wieder frei. Das hat die deutsche Sektion des Schriftstellerverbandes mitgeteilt. Schriftstellerinnen und Autoren verkörpern eine stete Bedrohung für alle despotischen und demokratiefeindlichen Regimes der Welt, erklärte Vizepräsident Ralf Nestmeier. Alle inhaftierten Autoren benötigten grenzenlose Solidarität.
Jetzt wollen wir uns mal in ein Computerspiel vertiefen. Und zwar eines, das von einer Gruppe Menschen handelt, die eingeschlossen sind, miteinander eingesperrt sind. Und es ist unklar, wann man wieder in die Normalität zurückkehren kann. Da denkt man an Corona. Es hat aber gar nichts mit Corona zu tun. Es heißt Help Will Come Tomorrow. Und Markus Richter hat sich's für uns angeschaut. Herr Richter, welches Schicksal hat denn die Menschen hier ereilt? Worum geht es?
Also es ist auf jeden Fall in der Vergangenheit und im Jahr 1917 in Sibirien wird ein Zug überfallen von Banditen und eine kleine Gruppe von Menschen rettet sich in den Wald und hier beginnt dann das eigentliche Spiel. Diese Menschen müssen überleben, die sitzen dann auf einer schneebedeckten Lichtung fest, während um sie herum diese Banditen noch schießen und es ist kalt, es gibt nichts zu essen, keine Schlafstatt, keine Medizin, nichts. Und als ob das dann noch nicht genug wäre, spielen noch die Eigenschaften der verschiedenen Charaktere eine Rolle. Nicht nur, ob jemand zum Beispiel ungeschickt ist oder besonders gut handwerkern kann oder vertrauenswürdig oder ein Scharlatan, auch die politische Zeit spiegelt sich in dem Mikrokosmos hier dann wieder. Die Spielfiguren sind nämlich entweder Anhänger der Aristokratie oder RevolutionärInnen oder neutral. Und dieses Spiel spielt eben nach der Frühjahrs-, vor der Oktoberrevolution 1917. Also der Zar ist schon gestürzt, aber die Bolschewiken unter Lenin noch nicht an der Macht. Und je nachdem, welchem Lager die Figuren angehören, vertragen sie sich dann mehr oder weniger gut zusammen, was auch Auswirkungen auf den gemeinsamen Überlebenskampf hat.
Und wie genau gestaltet sich dieser Überlebenskampf? Wenn es ums Überleben geht, dann hat man ja kaum Zeit, marxistische Theorien gegen aristokratische Machtansprüche auszudiskutieren, oder?
Genau, das Spiel ist in Runden unterteilt. Es geht immer um Tag und Nacht und der Tag ist sozusagen wirklich Überlebenskampf. Jede Figur hat grob gesagt im besten Fall genug Energie für drei Unternehmungen und eine Unternehmung kann dann halt sein Unterschlupf bauen, kochen, die Gegend erkunden, Gegenstände basteln und so weiter und so fort. Und viele Tätigkeiten kann man Charaktere auch zusammen ausführen lassen. Das spart Energie. Die Qualität wird dann aber davon beeinflusst, wie gut die zusammenarbeiten können. Und da ist eben dann diese politische Diskussion auch spielt eine Rolle. Nachts wird eine Lagerfeuersituation eingeblendet. Man kann dann zwei Themen auswählen, über die Charaktere reden. Das sind aber Dialoge, die automatisch ablaufen. Und durch diese Gespräche lassen sich diese Beziehungen verbessern, also auch die politischen Klüfte. Und dann können die zusammen wieder arbeiten.
Aber klingt das nicht ein bisschen so, als könnte sich das Spiel nicht entscheiden, ob es ein Management oder eine dramatische Geschichte ist?
Das ist tatsächlich die schmale Klinge, auf der das Spiel tanzt und dann auch runterrutscht irgendwann, weil es fängt eigentlich ganz spannend an. Man fiebert auch so ein bisschen mit den Charakteren mit, aber dann kippt es eben sehr schnell in etwas sehr Trockenes, was auch daran liegt, dass diese Spielfiguren wie in einem komplizierten Strategiespiel viel zu viele Werte haben. Also da gibt es die Einstellung, die Stimmung, die Krankheit, Vor- und Nachteile und alles aber als Zahlenwert auch ausgedrückt. Und das wird verstärkt dadurch, dass es ein sogenanntes prozedural generiertes Spiel ist. Das heißt, es gibt kein exaktes Drehbuch. Alles, also sowohl die Spielmechanik als auch die Geschichten, setzen sich aus Einzelbausteinen zusammen. Das erhöht dann zwar den Wiederspielwert, dass die verschieden miteinander kombiniert werden können, aber führt auch irgendwie zu so einer Beliebigkeit. Und obwohl das so ist, nimmt die Geschichte dann doch wieder sehr viel Platz ein, nervt fast, weil sie ja eigentlich unwichtig ist, aber doch immer diese Lagerfeuersituation mit den langen Dialogen. Und es enttäuscht auch dann vom Spielabschluss ein bisschen, weil wenn man es nicht schafft, also wenn man es nicht schafft, diese Situation zu überleben, weiß man gar nicht so ganz genau, woran man gescheitert ist. Also es gibt immer einen konkreten Grund, zum Beispiel die Banditen haben einen erwischt, aber keinen Hinweis an die SpielerInnen, was hättet ihr denn besser machen können in der nächsten Runde, was kann man da vielleicht anderes probieren?
Also das heißt, sie würden eher davon abraten?
Naja, also meine Erwartung an so ein Spiel ist, dass es dieses spannende Szenario nimmt und das ist übrigens auch grafisch in so einem Comic-Stil mit Tuschezeichnung ganz hervorragend umgesetzt und dann eben auch so einem Szenario entweder eine emotional packende Geschichte mit Zeitbezügen entwickelt oder aber sich ganz auf die Mechanik konzentriert und dann den Spielfluss aber so gestaltet, dass er verständlich ist und eine gute Feedback-Schleife gibt, dass man genau weiß, was man machen kann. Und das findet hier beides nicht statt. Deswegen bin ich da nicht begeistert von. Es gibt eine Nische, es gibt SpielerInnen, die genau das mögen. Also so komplexe Systeme, die absichtlich etwas unscharf sind und die dann Stunden um Stunden zu investieren, um das Spiel zu verstehen. Für diese Menschen, also die quasi Spaß an einer grafisch verschönerten, arkanen Tabellenkalkulation haben, ist das ein würdiger Genrevertreter. Alle anderen würde ich dann doch sagen, davon abraten vielleicht.
Wenn Sie sagen Genrevertreter, welches Genre ist das denn genau? Und gibt es andere, die das besser machen?
Das ist eben dieses Genre, es hat noch gar keinen so einen schlagkräftigen Namen, aber dieses prozedural generierte, also ich habe Einzelbausteine in einem Spiel, die ich in jeder Runde immer neu generiere und trotzdem soll es eine Geschichte erzählen oder mindestens einen wichtigen gesellschaftlichen Punkt machen. Da gibt es mittlerweile ein paar. Und dann gibt es so Unterteilung, also gute Spielmechanik, aber dann die Geschichte wirklich nur als Kulisse. Da könnte man Titel wie Papers, Please oder Curious Expedition nennen, die das sehr gut machen, also nur ein Thema haben, aber das dann halt umsetzen. Die Geschichte als Hauptmotivation, aber trotzdem eine gute Spielmechanik hat Through the Darkest of Times, ein Spiel über den Widerstand in Nazi-Deutschland, das auch gerade beim Deutschen Computerspielepreis ausgezeichnet wurde. Und es ist aber generell ein sehr schwieriges Genre, finde ich, weil diese Verbindung eben zwischen einer, also fast schon dramatischen, theatralischen Inszenierung und dieser wiederholbaren Spielmechaniken, das ist wirklich sehr, sehr, sehr heikel. Meine These ist so ein bisschen, das ist ein Trendgenre gerade, das sich aber bald erschöpft hat und sich in Zukunft dann vielleicht oder hoffentlich wieder mehr entschieden wird zwischen ich erzähle eine Geschichte oder ich habe eben diese Spielmechanik, die ich immer wieder durchlaufen kann.
Also Help Will Come Tomorrow heißt dieses Spiel, kostet rund 20 Euro. Markus Richter hat es für uns gespielt und jetzt darüber berichtet. Danke Ihnen dafür. Wir wollen auf die Republika gehen. Normalerweise ist das in Berlin ein Treffen, wo sich wirklich große Menschenmengen tummeln. Dieses Jahr muss dieses Treffen im Netz stattfinden. Die Republika ist im digitalen Exil, so nennt sie das. Das ist das Klassentreffen der Netzgemeinde. Und als es heute Morgen losging um 11.30 Uhr, da klang das so.
Hallo und herzlich willkommen zu Republika TV. Wir finden heute im digitalen Exil statt und freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid.
Das hat so die Republika-Moderatorin Geraldine de Bastion gesagt. Und sie hat sie eben nicht wie sonst die Besucher live von der großen Haupttribüne begrüßt, sondern digital. Wie das genau abgelaufen ist, das hat Emily Toomey für uns jetzt sich angeguckt, die jetzt hier mir gegenübersteht im Studio. Sie waren ja schon viele Male auf der Republika live vor Ort. Wie sieht das denn jetzt aus? Das sieht ja natürlich ganz anders aus auf dem Bildschirm, nehme ich an.
Oh ja, die digitale Version der Republika hat wirklich nur noch sehr wenig mit dem zu tun, was diese riesige Konferenz mit ja richtig Festivalcharakter normalerweise ist. Die Republika ist dieses Jahr eben viel mehr eigentlich Internetfernsehen. Und der erste Kanal von vier dieser die Hauptbühne sozusagen, die wir gerade auch schon gehört haben, die sieht eigentlich aus wie so ein Nachrichtenstudio eines Fernsehsenders. Alles ist in Gelb-Rot gehalten, den Farben der diesjährigen Republika. Und dort haben heute die Gründer und ProgrammmacherInnen heute Morgen alle Online-Zuschauer live oder auch per Videobotschaft begrüßt. Eigentlich ist ja die Republika in der Station am Gleisdreieck in Berlin-Kreuzberg wirklich mit ganz vielen Bühnen, ganz viel Programm. Man kann immer nur einen Bruchteil von dem sehen. Und jedes Jahr ist es auch mehr geworden. Also mehr Veranstaltungsorte sind dazugekommen. Es gab letztlich sogar ein Open-Air-Fest im Park nebenan. Und eben wirklich Menschen aus der ganzen Welt, lange Schlangen. Manchmal ist man sogar nicht mal reingekommen oder musste lange anstehen. Und dieses Jahr switchen wir zwischen vier Online-Fernsehkanälen bis heute Abend 23 Uhr. Und dementsprechend überschaubar ist natürlich auch das Programm. Statt über 1000 SpeakerInnen werden heute nur knapp 100 miteinander sprechen, live oder eben voraufgezeichnet. Und es geht in fast jeder Session um die Situation mit Corona. Es geht auch aber in dem Media Convention Kanal beispielsweise mal um Fernsehserien oder im WeWork Kanal auch um neue Arbeitskultur.
Das Besondere an der Republika ist ja immer gewesen, dass man als Besucherin auch mitreden konnte. Mhm. Fällt das in diesem Jahr ganz flach?
Nein, es gibt bei vielen Sessions die Möglichkeit, im Anschluss in eine Art Austauschkanal zu wechseln, die sogenannten Deep Dives. Das sind letztlich nichts anderes als Videokonferenzen, in denen man dann auch Fragen stellen kann oder ins Gespräch kommen kann, was auch genutzt wird. Aber man kann natürlich nicht, wie sonst im Anschluss, eigentlich an den Bühnenrand gehen und die SpeakerInnen ansprechen, wenn man beispielsweise ein Anliegen hat, was vielleicht jetzt nicht so für die große Runde gedacht ist. Und es kommen ja normalerweise auch sehr viele bekannte Menschen und auch Leute, die man vielleicht sonst irgendwann mal im Netz getroffen hat. Und die Republika bietet sonst eigentlich viele Gelegenheiten, dass man informell ins Gespräch kommen kann und so auch Leute kennenlernen kann. Das ist in diesem Jahr in diesen Deep Dive Kanälen nicht so richtig möglich. Es gibt dann aber noch den Hofkanal, das ist auch wieder eine Videokonferenz, aber man da wirklich jemanden kennenlernt, das bezweifle ich ein bisschen.
Und wie sieht es aus mit dem Motto? Das Thema hätte Inhalte sein sollen ASAP, as soon as possible, so schnell wie möglich. Es sollte um Nachhaltigkeit gehen, um die Klimakrise. Was wir gegen diese Klimakrise tun können, ist davon noch was im Programm zu finden?
Na, so gut wie alle Sessions drehen sich eben vor allem um die jetzige Situation und es taucht auch immer wieder die Klimakrise auf. In der Eröffnungssession im ersten Kanal haben gleich 3 Klimawissenschaftlerinnen miteinander gesprochen, auch per Videokonferenz zusammengeschaltet. Nur der Moderator Henning Krause stand im Republika-Fernsehstudio. Mit dabei war Maya Göpel. Sie ist Generalsekretärin im Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderung. Und sie hat einen interessanten Lerneffekt aus der Situation mit Corona für die Klimakrise beschrieben.
Das ist die nächste große Herausforderung, flatten the curve, eben bei CO2. Also eigentlich haben wir uns ja warm gelaufen, in so einem Emergency-Modus zu agieren und das auch besser hinzubekommen und die Kooperation zwischen Wissenschaft, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zu verbessern.
In anderen Sessions geht es dann noch darum, wie Daten in der Corona-Krise helfen können, wie gerade viele Menschen Verschwörungstheorien Glauben schenken oder ob das bedingungslose Grundeinkommen jetzt ausprobiert werden sollte. Und im Programm sind neben internationalen Gästen auch alte Bekannte der Republika zu sehen, wie der Aktivist Raoul Krauthausen, die Autorin Gybra Kümüşey oder der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen.
Und was sind die Highlights, die Sie noch empfehlen können?
Gleich um 16 Uhr spricht Windsurf. Er gilt als einer der Väter des Internets. Mitte der 70er Jahre hat er mit einer Gruppe von Ingenieuren die technische Grundlage für das Internet, wie wir es heute kennen, erschaffen. Windsurf wird darüber sprechen, wie wichtig es ist, dass PolitikerInnen, UnternehmerInnen und die Zivilgesellschaft in Kooperation die jetzige Krise bewältigen und unsere Wirtschaftsweise in eine nachhaltige Zukunft umgestalten. Und um 18 Uhr können wir den berühmten Soziologen Richard Sennett hören. Er wird darüber sprechen, welche Rolle der Sozialstaat in Zukunft spielen wird und auch welche Dynamik diese technologischen Überwachungsmethoden zukünftig entfalten werden. Ich persönlich freue mich auf die Session von der Autorin und Journalistin Katrin Passig und dem Wissenschaftler Leonard Dobusch um 21 Uhr im zweiten Kanal. Sie sprechen in der Ankündigung, versprechen Sie einen Wellness-Vortrag über die schönen Seiten des Internets und nur gute Nachrichten. Und die können wir ja alle gut gebrauchen.
Ja, ich meine, das Schöne daran ist doch, dass das jetzt einfach sehr gut zugänglich ist. Man muss nicht nach Berlin reisen, man braucht jetzt auch gar kein Ticket in dem Sinne.
Genau, das ist auch toll, aber es ist definitiv kein Ersatz für die Offline-Version der Konferenz. Das Programm von 11.30 Uhr bis 23 Uhr, das erfordert schon ziemlich viel Konzentration, wenn man da alleine vor seinem Bildschirm sitzt. Man wird wahrscheinlich weniger entdecken und eben keine Leute kennenlernen. Auch so Republika-Rituale, wie die Rede von Sascha Lobo, die er immer hält, die sehr viel Spaß macht, die fällt aus. Also so ein richtiges Republika-Feeling ist bei mir noch nicht aufgekommen. Aber genau, es werden mit Sicherheit einige Leute kommen und mal reinschauen, die in den letzten Jahren, wo es natürlich auch Livestreams gab, jetzt so ein bisschen mehr das Gefühl haben, an der richtigen Republika teilnehmen zu können. Und die Themen, die sind natürlich trotzdem jetzt wichtig, genauso auch wie der Austausch.
Und insofern kann man vielleicht erst später sagen, was denn diese Republika jetzt wirklich bedeutet und was für Erfahrungen man da auch mitnimmt für die Zukunft.
Genau.
Emily Thomy war für uns auf der Republika, die also in diesem Jahr, in diesem Corona-Jahr im digitalen Exil stattfindet. Das Klassentreffen der Netzgemeinde. Danke dafür.
Gerne.